Wir wollen das Thema die 400 stummen Jahre heute Morgen behandeln. Es geht eigentlich um die Zeit von Maleachi bis Matthäus. Das Alte Testament endet ja mit dem Propheten Maleachi um 400 vor Christus. Dann kam das große Schweigen. Und das Neue Testament beginnt dann mit Matthäus. Und wenn wir dort lesen, merken wir, wir sind in einer ganz anderen Zeit, mit ganz anderen politischen Verhältnissen, als wie das Alte Testament geendet hatte. Und so stellt sich eben die Frage, was ist denn in diesen 400 stummen Jahren geschehen? Wichtig ist noch Folgendes. Der Talmud sagt, ich habe es mehr als an einer Stelle gefunden, zum Beispiel im Traktat Sanhedrin, nach den Propheten Zacharia, Haggai und Maleachi wich der Heilige Geist von Israel. Man war sich also in Israel bewusst, wir haben keine Schriftpropheten mehr, wie früher. Übrigens in dieser Zeit sind dann auch die Apokryphen, die sogenannten Apokryphen entstanden, denen man also keine biblische Bedeutung zumaß, weil sie sowieso in einer Zeit entstanden waren, wo es keine Schriftpropheten mehr gab. Nun, zunächst beginnen wir noch etwas tiefer im Alten Testament drin, und zwar mit der babylonischen Gefangenschaft. Einfach um die Verknüpfung deutlicher zu machen. Wir gehen also zurück in die Zeit des babylonischen Weltreiches. Es ist das erste Reich, das in Daniel 2 und 7 uns präsentiert wird, wo es um die vier Weltreiche geht. 605, da begannen die Wegführungen ins Exil nach Babylon. Daniel wurde damals als Exulant weggeführt. 586, da kam es zum Höhepunkt dieser babylonischen Kriege gegen den Judenstaat. Zerstörung Jerusalems und des Salomonischen Tempels. Einige Jahrzehnte dauerte dieses Elend in Babylon. Und dann kamen die Perser und Meder an die Macht. 538 vor Christus wurde Babylon erobert und Kores hat dann sehr bald darauf im Herbst das Heimkehredikt herausgegeben. Denn die Erlaubnis, dass die Juden wieder zurückkehren dürften in ihre Heimat nach Judäa, was allerdings fortan eine persische Provinz sein sollte. Esra 1. Um 537, als sie ankamen in Jerusalem, wurde zuerst der Altar auf dem Tempelberg aufgerichtet, genau am früheren Ort. Im nächsten Jahr wurde der Grund zum zweiten Tempel gelegt und im Jahr 522 kam es zu einem Baustopp. Die Feinde im Land hatten diesen Baustopp von den Persern her erwirkt. Aber zwei Jahre später etwa, nicht mal ganz zwei Jahre, 520, da treten Haggai und Zacharia auf und ermutigen durch ihre Prophetie, das Volk wieder am Tempel zu bauen. Schließlich gibt es sogar durch den Perserkönig Darius Hystaspis eine Erlaubnis, wirklich mit dieser Arbeit weiterzufahren. 516, da wird der Tempel vollendet und es dauert dann einige Jahre, 457, da kommt der Priester Esra auch zurück aus der Verbannung und bringt Belehrung über das Gesetz, führt auch gewaltige Reformen durch. Einige Jahre später, 445 vor Christus, da kommt Nehemia mit einer Sondererlaubnis von dem persischen König Artaxerxes, die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Und wieder später, eben etwa um 400, da tritt der letzte Schriftprophet der Bibel auf, Maleachi. Es ist ein letzter Aufruf zu Umkehr. Der Messias wird angekündigt und auch sein Vorläufer. Wir lesen dazu aus Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Eine Ankündigung, dass Gott selber kommt und seinen Boten vor sich her schickt. Er, der Herr, der Bote des Bundes, wird plötzlich kommen zu seinem Tempel. So konnte man also ganz klar erwarten, dass der Messias in Jerusalem beim Tempel erscheinen würde. Siehe, er kommt, spricht der Herr. Wie auf dem Blatt steht, dann geschah das, was der Talmud sagt. Nachdem die letzten Propheten Sacharja, Haggai und Malachi gestorben waren, wich der Heilige Geist von Israel. Und ich habe noch eine Referenz hingefügt aus den Apokryphen, aus dem ersten Buch der Makkabäer, 9,27. Dort wird die Makkabäerzeit im zweiten Jahrhundert beschrieben und es heißt, es war so große Trübsal in Israel, wie nicht gewesen, seitdem wir keine Propheten mehr haben. Oder seitdem es keine Propheten mehr gibt. Also das Makkabäerbuch zu den Apokryphen gehörend, spricht selber über die Tatsache der fehlenden Propheten. Nun, jetzt interessiert es uns, was ist dann in den weiteren Jahren geschehen nach Malachi? Und da lässt uns die Bibel scheinbar im Stich. Man denkt, das ist ein Loch von 400 Jahren, das durch die Bibel nicht abgedeckt ist. Das stimmt aber nicht. Denn in der Prophetie des Alten Testamentes war diese Zeit schon längst vorausgesagt. Und zwar insbesondere durch den Propheten Daniel, der ja eben 605 nach Babylon weggeführt worden war. In unserem Zusammenhang ist besonders wichtig Kapitel 11, Verse 2 bis 35. Wir haben nämlich dort eine Prophetie von 538 vor Christus bis 65 vor Christus. Die Prophetie ist dermaßen detailliert. Es gibt in diesen paar Versen etwa 150 erfüllte Prophezeiungen, die man auch in der Weltgeschichte nachweisen kann. Darum habe ich auch verwiesen auf mein Büchlein Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel, wo ich alle diese 150 und auch die 50 anderen aus Daniel im Detail behandle, wie sie sich in der Weltgeschichte erfüllt haben. Übrigens, der Neuplatoniker Porphyrius um 300 nach Christus hat das Buch Daniel als spätere Fälschung abgetan mit der Begründung, es enthalte viel zu genaue Prophetie. Gut, so kann man auch argumentieren. Man lacht, aber das ist übrigens auch die Argumentation der liberalen Theologie. Alles, was so eindeutige Prophetie enthält, das muss später geschrieben worden sein, weil es solche Prophetie schlicht und einfach nicht gibt. Darum habe ich auch in diesem Buch mir besonders Mühe gegeben, die alle wichtigsten Argumente für die Echtheit des Buches Daniel zusammenzutragen. Historische, archäologische und sprachwissenschaftliche Argumente. Gut, und jetzt gehen wir zu Daniel 11, Vers 2. Ich lese schon Vers 1. Und auch ich, sagt ein Engel, und auch ich stand im ersten Jahre Darius des Meders, das war ein Unterkönig von Kyros, ihm bei als Helfer und Schutz. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Also, wir stehen hier im Jahr 538, als Darius und Kores regiert hatten. Kores oder Kyros. Die Prophetie sagt, jetzt kommen noch 4 Perserkönige. Und der 4. wird dann ganz besonders reich sein und gegen Griechenland kämpfen. Auf der Liste habe ich alle diese Herrscher aufgeführt mit dem biblischen Namen und dem Namen, der gebräuchlich ist in den Geschichtsbüchern. Das sind jeweils die griechischen Bezeichnungen. Also erstens Ahasveros, das ist der Kambyses aus Esra 4,6. Dann folgte ein Artasaster aus Esra 4, Vers 7. Der wird oft übrigens verwechselt mit dem viel späteren Artasaster aus Nehemia. Muss man also aufpassen. In manchen Bibelausgaben mit Kommentaren kennen Sie diesen Pseudos-Merdis nicht, weil der hatte nur ein paar Monate regiert. Ist aber in der Zählung hier mit inbegriffen, sonst würde es nämlich gar nicht stimmen. Dann kam Darius Hystaspis, das ist der Darius aus Esra 6. Und der 4. ist dann Ahasveros, Xerxes der 1. Das ist der König, von dem das Buch Esther spricht. Der regiert hat 486 bis 465. Also der König, der über 127 Provinzen von Indien bis nach Äthiopien regiert hatte. Sein Reichtum war sprichwörtlich. Und gerade Esther 1 beginnt ja mit dieser großen Reichtumsausstellung von 6 Monaten. Also dieser König war außergewöhnlich reich. Wie es da steht, wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, der hat dann eine Armee aufgestellt, wie man sie in der ganzen Weltgeschichte wohl zuvor nie gesehen hatte. Er wollte unbedingt das Volk der Griechen dem Perserreich einverleiben. Und das hatte dann dazu geführt, was wir nennen in der Geschichte die Perserkriege. Das war aber eine totale Katastrophe für die Perser. Das löwenmutige Volk der Griechen hat sich dermaßen gewehrt, dass die Perser absolut keine Chance hatten. Also alle Kriege sind völlig daneben gegangen. Aber es hat bewirkt, dass tiefe Wunden in die Seele der Griechen geschlagen wurde. Und das sollte dann eines Tages gerecht werden. Wir kommen gleich darauf. Noch so ein kleines Detail. Nicht wahr? Die große Ausstellung mit dem Reichtum von Ahasveros in Esther 1 geschah im 3. Jahr seiner Regierung. Und dann sollte ja Vasti, seine Ehefrau, auftreten und die wollte das nicht. Das hatte dann Konsequenzen, dass sie abgesetzt wurde und eine andere sollte Königin werden. Esther kam ja schließlich dann an ihren Platz. Aber eigentümlich ist, wenn man das Buch Esther gut liest, erst im 7. Jahr wird sie Königin. Wieso hat der noch 4 Jahre gewartet? Nun, das sagt uns das Buch Esther nicht, aber aus der Geschichte wissen wir, genau dazwischen waren die katastrophalen Perserkriege. Da hat er schlicht einfach keine Zeit, um daran zu denken. Aber so nebenbei gesagt, ein ganz schlagendes Argument für die genaue geschichtliche Wahrheit des Buches Esther, das natürlich von der liberalen Kritik als Roman abgetan worden ist. Aber dann sollten Sie uns Auskunft geben, warum solche genauen Angaben? Wäre das Buch Esther ein Märchen, dann würde es beginnen, es war einmal ein ganz armes jüdisches Mädchen. Man wüsste nicht wo, man wüsste nicht wann. Gut. Aber das Buch Esther beginnt im 3. Jahre der Regierung von Ahasveros. Und wird erklärt, welcher Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien regiert hat, über 127 Provinzen und so weiter. Das ist das Kennzeichen nicht von Legende, sondern von Geschichtsschreibung. Jetzt kommt die große Wende. Die Zeit des griechischen Reiches. Das ist das dritte Reich aus Daniel 2, Vers 7. Daniel 2 und Kapitel 7. Wir lesen Daniel 11, Vers 3. Und ein tapferer König wird aufstehen. Und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den 4 Winden des Himmels hin zerteilt werden. aber nicht für seine Nachkommen wird es sein und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden, mit Ausschluss von jenen. Jetzt plötzlich wird ein tapferer König so eingeführt. Das ist Alexander der Große, der innerhalb von etwas mehr als 10 Jahren das Riesenreich der Perser erobert hatte, bis nach Indien. Mit einer kleinen Armee von etwa 10.000 Leuten. Also unglaublich. Und so hat er das geschafft in dieser kurzen Zeit. Es gibt eine Anekdote. Alexander hätte dann am Schluss geweint, bitterlich geweint, weil es nichts, keine Länder mehr gäbe zum Erobern. Nun, das ist eine Anekdote, aber sie drückt so gewissermaßen pointiert aus, was da wirklich geschehen ist. In Babylon wollte er den Turm von Babel wieder aufbauen und dann starb er an Malaria. Hatte aber keinen Nachfolger. Das führte zu Kriegen unter seinen Generälen, bis schließlich das Riesen-Alexanderreich von Griechenland bis nach Indien in hauptsächlich 4 große Blöcke auseinanderfiel. Genau was wir hier haben. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den 4 Winden des Himmels hin zerteilt werden. Und die 4 Teilreiche sind, wenn man die in einem historischen Atlas nachschlägt, ganz schön nach den 4 Himmelsrichtungen zerteilt. Nun, der Siegeszug von Alexander um 334 bis 323 vor Christus, das war nichts anderes als ein Rachefeldzug für das, was Ahasveros, Xerxes, ihnen, den Griechen, einst angetan hatte, 150 Jahre zuvor. Wie gesagt, sein Reich zerfiel in 4 Teilreiche. Und in der Folge wurde Israel zum Spielball zwischen den verfeindeten Reichen der Ptolemäer in Ägypten. Die werden in Daniel immer König des Südens genannt. Und den Seleuziden, das sind die syrischen Könige. Die werden genannt in Daniel immer König des Nordens. In der weiteren Prophetie in Daniel 11 wird jetzt dauernd behandelt, was geschehen ist zwischen König des Nordens und König des Südens. Wie die dauernd über Jahrhunderte miteinander gestritten haben und Israel dazwischen als Spielball der Mächte unsäglich gelitten hat. Nun, wir gehen jetzt nicht der Reihe nach, Vers für Vers durch Daniel 11, das wäre viel, viel zu kompliziert, da würden wir mehr Zeit brauchen. Aber wie gesagt, in meinem Buch zu dem Thema habe ich das ganz ausführlich behandelt. Jeder König der Reihe nach wird hier prophezeit im Detail. Aber der erste Ptolemäer, von dem lesen wir in Daniel 11, Vers 5. Und der König des Südens, und zwar einer von seinen Obersten, wird stark werden. Das ist jetzt eben dieser erste Ptolemäer, der erste Ptolemäus, der erste Soter. Und im Vers 6 wird dann schon sein Nachfolger aufgeführt. Aber wird auch einfach wieder ganz genau gleich bezeichnet. Und unter diesem König, Ptolemäus dem II. Philadelphus, wurde in Alexandria die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt. Das ist ganz wichtig im Blick auf die Vorbereitung des Evangeliums. Dieses Ereignis in Ägypten hat nämlich dazu geführt, dass die Bibel, die für nicht-jüdische Völker ein verschlossenes Buch war, zum ersten Mal zugänglich wurde für Heiden. Und diese Übersetzung, man nennt sie die Septuaginta, wird oft im Neuen Testament, das ja nicht hebräisch, sondern griechisch ist, zitiert, wenn aus dem Alten Testament ein Zitat angeführt wird. Also ein ganz wichtiges Ereignis im Blick auf die Vorbereitung des Evangeliums. Das geschah in dieser stummen Zwischenzeit. Jetzt machen wir einen Sprung und gehen zu dem Syrerkönig Antiochus, dem Dritten, der in den Versen 15 und 16 beschrieben wird. Und der König des Nordens wird kommen und einen Wall aufwerfen und eine befestigte Stadt einnehmen. Und die Streitkräfte des Südens werden nicht standhalten. Selbst sein auserlesenes Volk wird keine Kraft haben, um standzuhalten. Und der, welcher gegen ihn gekommen ist, wird nach seinem Gutdünken handeln. Und niemand wird vor ihm bestehen. Und er wird seinen Stand nehmen im Land der Zierde. Und Vertilgung wird in seiner Hand sein. Warum führe ich den an? Jetzt kommt es zu einem Ende mit der ägyptischen Herrschaft über Israel. Also, seit dem ersten Ptolemäus dem Ersten, bis 198 vor Christus, da war Israel dauernd unter ägyptischer Herrschaft. Und jetzt hat der König des Nordens so großen Erfolg, wie es heißt in Vers 16, er wird seinen Stand nehmen im Land der Zierde, also im herrlichen Land. Es gibt nur ein Land, das herrlich ist. Das ist das Land Israel. Es gibt auch andere Länder, die sind schön. Das ist die Schweiz. Also das Land der Zierde, Israel. Und da endet also die ägyptische Oberherrschaft. Wie auf dem Blatt steht, der Syrerkönig Antiochus III. Schlug Ägypten um 198 vor Christus bei Banias, da in Nordisrael, das kennen viele Israelreisende, kennen da die Quelle bei Banias. Und von da an kam Israel, das Land der Zierde, unter syrische Oberherrschaft, und zwar bis 143 vor Christus. Im weiteren Vers, in Daniel 11, Vers 17, wird beschrieben, dass die Ägypter versucht haben, einen Friedensschluss zu machen mit Ägypten zu machen von Syrien her mittels Heirat. Und weiter wird beschrieben, wie Antiochus III. Thrakien und einen großen Teil der griechischen Inseln erobert hat. Und das war gefährlich. Wir lesen nämlich noch in Vers 18. Und er wird sein Angesicht nach den Inseln hinwenden und viele einnehmen. Das ist so geschehen. Aber damit hatte Antiochus den Zorn Roms herausgefordert. Das konnte ihn nicht zulassen. Und was steht weiter? Aber ein Feldherr wird seinem Hohn ein Ende machen. Und es war, aus der Geschichte wissen wir das, der Feldherr Lucius Scipio Asiaticus, der schlug ihn 190 vor Christus vollständig bei Magnesia. Das war ein schwerer Schlag für die Syrer, denn sie wurden mit einer erbarmungslosen, jährlich zu bezahlenden Tributlast für Kriegsentschädigung belastet. Und das sollte ganz wichtig sein für die weitere Geschichte. Nachher auf dem Blatt sieht man, kam ein Nachfolger, Seleukus IV., der hatte auch diese Last zu tragen, versuchte das Geld zusammenzukriegen, um den Römern zu zahlen. Dann kam Antiochus IV. Und der ist jetzt ganz wichtig. Ganz wichtig. 175 bis 164 vor Christus. Er wird beschrieben ausführlich in Daniel 11, 21 bis 35. Nun ging das so. In Israel, da hatte man so eine Art Tempelstaat. Der Staat, der jüdische Staat unter Oberherrschaft der Syrer, war unter der Leitung des hohen Priesters. Und in dieser Zeit hatte Jason, der Bruder des hohen Priesters Onias III., Antiochus IV. Geld angeboten. Er hat gesagt, wenn du mich zum hohen Priester machst, dann bezahle ich dir viel Geld. Und das war natürlich sehr einladend für Antiochus, denn er sagte sich, ich brauche ja eben Geld. Also okay, du darfst hoher Priester sein. Und Onias III. Wurde abgesetzt. dieser hohe Priester wird auch erwähnt in Daniel 11, wir werden gleich noch darauf kommen. Und Jason war auch bereit, dass das jüdische Volk die griechische Kultur und griechisches Denken übernimmt. Dem sagt man Hellenisierung. Also er bot Antiochus an, dass das jüdische Volk hellenisiert wird. Das heißt also nichts anderes als verweltlicht, im Denken von der Bibel weggeführt wird und so weiter. Also Antiochus der Vierte ging darauf ein. Und jetzt lesen wir Daniel 11, Vers 22. Und die überschwemmenden Streitkräfte werden vor ihm überschwemmt und zertrümmert werden. Und sogar ein Fürst des Bundes. Also ein Fürst des Bundes soll weggeschwemmt und zertrümmert werden. Das ist genau so gekommen mit diesem hohen Priester, mit diesem Fürst des Bundes. Zuerst wurde er ins Exil nach Daphne geschickt. Das war weggeschwemmt. Und 171 vor Christus wurde er ermordet, zertrümmert. Man merkt, die Sprache ist so ein bisschen verschlüsselt. Und wenn dann die Erfüllung gekommen ist, aha, das bedeutet das. Das ist durch die ganzen Verse durchdauernd, also eine verschlüsselte Sprache. Und wenn die Erfüllung kam, dann wird plötzlich alles, wird alles klar im Nachhinein. Also mit Bibelauslegung von Prophetie hatte man auch schon damals seine Mühe. Und wenn dann die Sache da ist, dann kann man nur noch sagen, aha, so. Gut, jetzt wird das Ganze aber noch dramatischer. Um 171 vor Christus bot ein anderer Priester, Menelaus, dem Antiochus auch Geld an. Und zwar noch mehr, wenn er anstatt Jason ihn als Hohepriester einsetzen würde. Und auch das hat Antiochus akzeptiert. Und das ist nun ein ganz entscheidender Moment. Ich muss nämlich Folgendes erklären. Die Hohenpriester damals waren immer Abkömmlinge von Aaron, dem Hohenpriester, zur Zeit von Mose. Aber durch eine ganz bestimmte Linie, nämlich durch die Linie von Zadok. Das war der auserwählte Hohepriester zur Zeit von David. Wir denken zurück an die Sonntagsschule. Die Geschichte von Eli ist ja bekannt. Eli, der seine Söhne nicht zurechtgewiesen hat und bestraft hat, wie das hätte sein sollen, wurde von Gott abgesetzt. Und Gott sagte ihm durch Samuel, ich will mir einen treuen Priester erwählen, anstatt dir. Eli ist dann tragisch gestorben, indem er das Genick brach. Und später wurde Zadok eingesetzt als Hohepriester. Ich habe hier alle Stellen zu Zadok auf dem Blatt aufgeführt. In 1. Chroniker, 2. Samuel, 1. Könige und so weiter. Also von da an durfte nur noch Zadokiden Hohenpriester sein. Und jetzt, wenn wir in unsere Zeit kommen, wieder, das waren also immer Zadokiden, die richtigen Hohenpriester, bis zu Onias, dem Dritten und Jason. Jetzt wird das plötzlich gewechselt. Ein nicht-zadokidischer Priester übernimmt das hohe Priesteramt. Und in der weiteren Geschichte Israels wird nie mehr ein Zadokide hoher Priester. Das ist ganz wichtig für das Neue Testament, denn da lesen wir oft über die hohen Priester. Das waren alles unrechtmäßige hohen Priester. Keiner von ihnen war Zadokide. Ganz wichtig, dass man das weiß. Kaiaphas, Annas, alles nicht Zadokiden, nicht biblisch beglaubigte Hohenpriester. Aber so nebenbei noch gesagt, ich habe da verwiesen auf Hesekiel 44, Vers 10 und folgende. Da wird der letzte Tempel Israels in der Endzeit beschrieben. Und da wird ausdrücklich vermerkt, dass nur noch die Zadokiden dann Priester sein werden. Im zukünftigen Tempel in Israel. Ganz, ganz wichtig. Also wir sehen, die ganze Frage hat nicht nur zu tun mit der alten Zeit von Samuel und David, sondern über die Zeit der Makkabäer hier bis in die Endzeit. Samuel war ja nur ein Tempeldiener, ein Tempelhelfer. Er war nicht mal aus aaronitischem Geschlecht. Darum konnte er nicht Hoherpriester sein. Aber er hat eben Eli das angekündigt, dass die Linie jetzt neu festgelegt wird durch Zadok, den treuen Priester zur Zeit von David und Salomo. Nun, Menelaus fiel dann bei den Syrern 161 vor Christus in Ungnade. An seiner Stelle wurde Alkimus als hoher Priester eingesetzt. Natürlich auch wieder ein Nicht-Zadokide. 2 Jahre später starb dieser und in den weiteren 7 Jahren gab es überhaupt keine hohen Priester mehr, wie es scheint. Wir haben keine Angaben in den Quellen. Um die Zeit der Amtseinsetzung von Alkimus ging aber der enttäuschte Zadokide Onias der Vierte, das war also der Sohn von diesem ermordeten, letzten, wirklichen hohen Priester, authentischen hohen Priester, der war so frustriert über diese Ereignisse, der ging ab nach Ägypten und gründete in Leontopolis einen Tempel. Das war natürlich absolut, völlig schriftwidrig. Denn die Bibel sagt ja ganz klar im 5. Buch Mose, nur an dem Ort, den der Herr inmitten von einem deiner Stämme auserwählen wird, dort sollst du Brandopfer darbringen. Also das war wirklich der einzige Ort, der Tempelplatz in Jerusalem. Nicht mal irgendwo im Land Israel, sondern nur in Jerusalem auf dem Tempelberg. Was macht er? Der geht nach Ägypten und baut dort einen Tempel. Dieser Tempel hat eine lange Zeit, bis ins 1. Jahrhundert nach Christus, sogar noch länger als der Tempel in Jerusalem, hat er existiert. War also völlig gegen die biblischen Anweisungen, aber ganz schriftgemäß ein zadokidischer Priester. Das ist interessant, nicht? Wie man meint, wenn man das so richtig macht, dann kann man das andere ganz falsch machen. Und darum habe ich geschrieben, einen schismatischen Tempel, also einen Tempel, der eigentlich eine Spaltung im jüdischen Volk bedeutete. Und von den Juden in Israel wurde der natürlich ganz massiv abgelehnt, als absolut unakzeptabel. Um 170 vor Christus machte Antiochus der Vierte einen Feldzug gegen Ägypten. Das wird auch in Daniel 11 beschrieben. Auf dem Heimweg rächte er sich an Jerusalem, weil es dort Unruhen gegeben hatte. Und da richtete er ein Blutbad an und plünderte den Tempel. Dabei war die griechisch gesinnte Partei der Juden, die hellenistische Partei, auf seiner Seite. Das lesen wir Daniel 11, Vers 25. Und er wird seine Kraft und seinen Mut wieder den König des Südens erwecken, mit einem großen Heere. Also, er greift Ägypten an. Und der König des Südens wird sich zum Kriege rüsten, mit einem großen und überaus starken Heere. Aber er wird nicht bestehen, denn man wird Anschläge wider ihn ersinnen. Und die seine Tafelkost essen, werden ihn zerschmettern. Und sein Heer wird überschwemmen und viele Erschlagene werden fallen. Und die beiden Könige, ihre Herzen werden auf Bosheit bedacht sein. Und an einem Tisch werden sie Lügen reden, aber es wird nicht gelingen. Denn das Ende verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und er wird mit großem Reichtum, also der Syrerkönig, in sein Land zurückkehren. Und sein Herz wird wieder den Heiligen Bund gerichtet sein. Eben gegen die Juden. Und er wird handeln und in sein Land zurückkehren. Also dieses Handeln gegen den Heiligen Bund, das war dieses Blutbad in Jerusalem und die Plünderung des Tempels. Aber 168 vor Christus macht er einen neuen Feldzug gegen Ägypten. Aber dann kommt alles anders. Der römische Senat, hatte Schiffe abgeschickt nach Ägypten. Und die haben ihm dann dort entgegentreten können. Wurde ganz klar in Schranken gewiesen. Der dortige Feldherr hat einen Kreis gemacht um Antiochus herum, auf dem Boden, den Sand abgezeichnet, den Staub, hat er gesagt, in diesem Kreis entscheide dich. Also Antiochus durfte nicht mehr aus dem Kreis heraustreten, bevor er entschieden hat, ich gebe auf, ich will mich nicht mehr gegen Roms Willen wenden. Und wer kann sich gegen Rom wehren? Er musste wohl oder übel sich unterwerfen, aber das hat in ihm eine dermaßen aufgestaute Wut bewirkt. Und dann kehrte er zurück nach Syrien und da konnte er alles an den Juden ablassen. Nun, ich lese Vers 20. Zur bestimmten Zeit wird er wiederkehren und gegen den Süden ziehen. Das ist also sein zweiter Feldzug. Aber es wird zuletzt nicht sein wie im Anfang. Denn Schiffe von Kittim, von Kreta, das ist Kittim, werden wieder ihn kommen. Und er wird verzagen und umkehren. Eben, das waren die Schiffe vom Senat, die Schiffe von Kittim. Und er kann nichts gegen sie, er muss umkehren. Und er wird gegen den Heiligen Bund ergrimmen und handeln. Er wird umkehren und sein Augenmerk auf diejenigen richten, welche den Heiligen Bund verlassen. Also er achtet ganz besonders auf die Leute unter den Juden, die den Bund verlassen, das sind die hellenistisch modernen, weltoffenen, griechisch gesinnten Juden. Das sind die wichtigen für ihn. Vers 31. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen, und sie werden das Heiligtum, die Feste, entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Nun, wie ist das gekommen? Er ging nach Jerusalem auf der Heimreise. Jerusalem wurde geplündert, die Stadtmauern wurden abgerissen, unzählige Juden wurden weggeführt oder ermordet. Es kam zu einer Terrorherrschaft über Jerusalem. Und ab Dezember 167 vor Christus wurde der Tempel in Jerusalem entweiht. Ein Götzenbild, eine Zeus-Statue mit den Gesichtszügen von Antiochus, wurde im Tempel, auf dem Tempelplatz aufgestellt. Das ist das, was hier genannt wird, der verwüstende Gräuel, der aufgestellt werden soll. Gräuel ist in der Bibel ein Wort für Götzen. Dann wurde das Einhalten der Gebote der Bibel bei Todesstrafe verboten. Also wer den Sabbat feierte, die Kinder beschnitt und so weiter, wurde ermordet. Bibelhandschriften wurden vernichtet. Das ist diese schreckliche Leidenszeit unter den Makkabäern. Im zweiten Buch Makkabäer wird auch eindrücklich beschrieben, wie das so im Detail gegangen ist. Da wird eine Mutter beschrieben, die hatte eine ganze Reihe Söhne und die Syrer haben dann einen Sohn nach dem anderen ermordet und zwar haben sie ihn in einen aufgeheizten Kessel lebendig hineingetan. Vor den Augen der Mutter und vor den Augen der anderen Brüder. Und es ging einfach darum, entweder gebt ihr den Glauben an die Bibel auf oder dann geschieht das. Und wird so eindrücklich dort in Makkabäern beschrieben, wie diese Mutter mit jedem der Kinder gesprochen hat, gesagt, schaut, die können euch das Leben wegnehmen, aber wir haben die Hoffnung des ewigen Lebens. Gebt ja nicht nach. Und so eindrücklich beschreibt sie einem Kind, einem der Söhne, ich habe dich 9 Monate unter meinem Herzen getragen. Aber bitte mach jetzt das nicht, dass du hier nachgibst und dieser Verführung erliegst. Und alle haben sich vor den Augen der Mutter ermorden lassen. Also auf diese grausame Art vernichten lassen. Nun, das war die Zeit, als ein Priester namens Mattathias sich gesagt hat, jetzt ist Schluss. Er hatte 5 Söhne. Und die nennt man die Makkabäer. Bekannt ist vor allem Judas Makkabäus und dann weniger die anderen, Jonathan, Simon, Johannes und Eleazar. Die haben als Familie den Widerstandskampf gegen die Syrer aufgenommen. Und zwar haben die einen Guerillakrieg begonnen. Sind in die Wüste hinausgegangen Und dann sind sie gekommen, haben so zwischendurch zugeschlagen und sind wieder ab in die Wüste. Und das hat eine ganze Guerilla-Bewegung ins Leben gerufen mit phänomenalen Erfolgen. Schließlich konnten sie die Syrer aus dem Land hinauswerfen. Sie konnten auch den Tempel wieder neu weihen, und zwar am 4. Dezember 164 nach Christus. Da wurde der Tempel, vor Christus soll das heißen, Entschuldigung. Ja. 164 vor Christus, nämlich nach 3 Jahren, wurde der Tempel wieder geweiht. Man hat dann das Tempelweihfest eingeführt, das Chanukka-Fest. Und das wurde im Judentum von da an immer um Weihnachten herum, denn es war ja Dezember, gefeiert. Dieses Fest wird übrigens in Johannes 10, Vers 22 erwähnt, dass der Herr Jesus am Tempelweihfest in Jerusalem war, im Tempel. Das geht also auf diese Makkabäerzeit zurück, wo man den Tempel wieder neu Gott geweiht hat, nachdem er so entweiht worden war. Jetzt lesen wir in der Bibel über diesen Kampf der Makkabäer. Vers 32, nochmals. Und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Das sind die Makkabäer. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Also diese ganzen Märtyrergeschichten, von denen ich etwas erzählt habe, das fällt in diese Zeit hinein. Viele mussten das Leben lassen. Und wenn sie fallen, wird ihnen mit einer kleinen Hülfe geholfen werden. Und viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Und von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Nun, wie ist das weitergegangen? Der Kampf gegen die Syrer wurde so erfolgreich, dass Jahre nach der Wiedereinweihung des Tempels, um 142 vor Christus, die Juden unter Simon, einem Bruder von Judas Makkabäus, dem letzten überlebenden Sohn von Mattathias, die nationale Autonomie wieder erlangten. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Wir müssen denken, seit Daniel, wo die Babylonherrschaft begonnen hatte, war das Volk der Juden nie mehr autonom. Immer unter Fremdherrschaft. Unter Babylon, Persien, Griechenland. Und Griechenland beinhaltet eben auch die Ägypter und Syrer. Das sind ja die Nachfolgereiche des griechischen Reiches. Und hier an diesem Punkt, 142 Jahre vor Christi Geburt, Autonomie. Völlig frei. Das war ein Moment. Und das wird uns eben hier beschrieben, dass sie Erfolg haben werden. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Es wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Aber wenn man sich das so überlegt, das waren ja gewaltige militärische Erfolge, was die Makkabäer tun konnten. Und das wird in der Bibel genannt, mit einer kleinen Hilfe. Nun, das ist relativ. In Kapitel 12 beschreibt nämlich Daniel, wie das jüdische Volk in der Endzeit durch die große Drangsal gehen muss. Und dann kommt der Messias und wird sie hinausführen, endgültig zum Sieg und ins tausendjährige Reich. Das wird die große Hilfe sein für Israel. Die ist aber noch zukünftig. Und darum, das, was damals geschehen ist unter den Makkabäern, das ist in biblischer Sprache die kleine Hilfe. Also das ist relativ. Es ist gewaltig gewesen an sich, aber im Vergleich zu dem, was für Israel noch kommt, ist es nur eine kleine Hilfe. Übrigens, manchmal hat man einfach irgendwie so eine Intuition. Ich habe mich beim Lesen der Sendschreiben mal gefragt, der Herr sagt zu Philadelphia, das ist die ideale Gemeinde in Offenbarung 2 und 3. Da sagt er, du hast eine kleine Kraft. Und das haben wir ja immer so benutzt, um zu sagen, wenn man dem Herrn treu sein will, dann muss nicht viel geschehen. Denn die Treuen, die haben eine kleine Kraft, ja? Gut. Also wenn gar nichts läuft in der Gemeinde, Hauptsache man ist Philadelphia, oder? Gut. Aber das Interessante ist, ich habe dann mal nachgeschaut, wie hat die Septuaginta Daniel 11 die kleine Hilfe übersetzt? Und tatsächlich heißt es wird ihnen mit einer kleinen Kraft geholfen werden. Also die kleine Kraft zu Philadelphia im Sendschreiben, das bedeutet nicht, es ist alles schwach, es bekehrt sich niemand, es entwickelt sich nichts mehr, es gibt keine Vertiefung, es geht nicht mehr weiter. Nein, das bedeutet gewaltige geistliche Siege. Aber das ist nur relativ, denn wenn der Herr Jesus einmal kommen wird und sein ganzes Volk, seine Kirche, seine Gemeinde herausholen wird aus dieser Welt und verherrlicht im Himmel darstellen, das ist dann die große Hilfe. Und so ist das also die kleine Kraft, die Philadelphia hat, das ist nur relativ. Aber es hat nichts zu tun mit totaler Erfolglosigkeit. Und man sagt sich, ja, wir tun sozial, tun wir nicht viel, aber das ist auch nicht so wichtig. Nein. Auf jedem Gebiet geistliche Siege. Das ist Gottes Wille für Philadelphia. Eine kleine Hilfe, eine kleine Kraft. Aber von Gott her. Der Ausdruck kommt nicht vor, aber ich habe gesagt, in Daniel 12 wird die Befreiung Israels beschrieben endgültig. Und das ist im Gegensatz dazu die große Hilfe. Also, nehmen wir Philadelphia wirklich als Ideal. Im Bewusstsein, wir erreichen das nie. Aber dass wir nicht sagen, so wie wir jetzt sind, da sollen wir zufrieden sein. Wir dürfen nie mit uns zufrieden sein. Sonst geht es nicht weiter. Wir müssen immer unzufrieden sein mit uns, im guten Sinn. Immer denken, was könnte man ändern im positiven Sinn? Man kann auch ändern im negativen Sinn, das braucht man nicht. Aber im positiven Sinn, wie kann man machen, dass geistlich Entwicklung da ist, dass die einzelnen Geschwister wirklich wachsen im Glauben, dass evangelisiert wird? Das ist darum, Philadelphia ist ganz oben und diese kleine Kraft, die sollen wir anstreben. Also das nie benutzen als Entschuldigung, wenn dafür, dass bei uns nichts geht. So, das war so eine kleine Einfügung. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir 10 Minuten Pause machen, oder? Noch eine allgemeine Bemerkung zu unserem Thema. Das Thema ist also besonders schwierig. Wenn jemand findet, ich kriege das irgendwie nicht ganz alles zusammen, das ist auch nicht das Ziel, auch nicht die Erwartung. Man muss das zuerst mal einfach mal hören. Über diese 400 stummen Jahre, da ist man im Allgemeinen so stumm, dass sie eben nicht bekannt sind. Aber ich hoffe doch, dass so einige Blitzlichter kommen, zum Beispiel das mit den hohen Priestern, wie die plötzlich nicht mehr nach den biblischen Normen waren. Und das ist ganz wichtig für das Neue Testament, um die Evangelien noch besser verstehen zu können. Oder man liest in den Evangelien vom Tempelweihfest, hat aber nie etwas im Alten Testament davon gelesen. Ja, natürlich, gab es auch gar noch nicht damals. Sondern es wurde erst in der Zeit der Makkabäer eingesetzt. Also viele Dinge und auch im Weiteren machen uns klar, was im Neuen Testament dann so plötzlich da ist. Oder auch, was die Bibelübersetzung anbetrifft, die Septuaginta, das ist auch so ein Punkt, den muss man sich versuchen zu merken. Diese griechische Übersetzung als Vorbereitung fürs Evangelium, als Bibel dann im Neuen Testament, als griechische Bibel des Alten Testaments. Gut, und im Weiteren haben wir ja eben diese Blätter, da kann man das wieder durchlesen und sich so langsam ein Bild zusammenstellen. Es ist also irgendwie so, es entstehen, wenn man das mal zum ersten Mal hört, so kleine Wissensinseln, aber mit viel mehr dazwischen. Und mit der Zeit, wenn man das vielleicht nochmals durchgeht, im Neuen Testament wieder mal die Evangelien wieder neu liest, dann entstehen vielleicht manchmal Landbrücken zwischen den Wissensinseln und mit der Zeit weitet sich das immer mehr aus. So ist das ganz normal. Also wenn da nur ein paar kleine Wissensinseln jetzt entstehen für die 400 Jahre im Moment, das ist die gute Voraussetzung. So lernt man. Also alles normal. Jetzt, ich habe etwas falsch gesagt. Ich habe gesagt, Kittim, das sei Kreta. Das war falsch. Kittim, diese Insel, wo die Schiffe herkamen vom römischen Senat, das war Zypern. Entschuldigung. Zypern war das. Aber noch was zu Kittim. Dieser Ausdruck ist ja so interessant in Daniel. Und der kommt in den Qumran-Handschriften wieder vor. Als Schlüsselbegriff. In den Qumran-Handschriften, ich werde nachher nochmals darauf zurückkommen, bezeichnet das Rom. Das, die römische Macht. Die werden als die Kittim bezeichnet. Das haben die natürlich übernommen aus dem Buch Daniel. Gut, jetzt gehen wir aber weiter. Und zwar um 152 vor Christus. Da hat sich Jonathan, also ein Bruder von Judas Makkabäus, von Alexander Balas, dem damaligen syrischen Thronanwärter, zum hohen Priester ernennen lassen. Natürlich, die Makkabäer-Familie waren Priester aus dem Stamm Levi, Nachkommen von Aaron, aber sie waren keine Zadokiten. Und das ist schon ganz tragisch, dass ein Mann, der von Gott gebraucht wurde für diesen Widerstandskampf, das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln, dass der Mann plötzlich so treulos wird. Der ist also hoher Priester geworden. Das hätte er gar nie werden dürfen. Und dies war ein Ärgernis für die Treuen in Israel damals. Und das ist wohl der Punkt gewesen, wo dann die Leute, die Qumran-Leute, sich vom Judentum abgesondert haben und in die Wüste gegangen sind, nach Qumran am Toten Meer. Wir haben gesagt, jetzt ist mit dem Tempel aus, das ist alles unrein, das ist alles unbiblisch, wir können da nicht mehr mitmachen, wir gehen in die Wüste und warten, bis der Messias kommt und alles neu macht und einen neuen Tempel bringt. So ist die Qumran-Gemeinschaft entstanden. Und ganz wichtig, wer mal Qumran-Handschriften liest, gibt es jetzt praktisch alles in deutscher Übersetzung, ganz einfach zu bekommen. Da wird man immer wieder lesen über den Frevelpriester und den Lehrer der Gerechtigkeit. Der Lehrer der Gerechtigkeit, das war der Führer der Qumran-Leute. Aber der Frevelpriester, das waren eben, das weist hin, eben zum Beispiel auf einen Jonathan, der frevlerisch gegen Gottes Willen sich die hohe Priesterwürde angeeignet hatte. Also das führte zur Absonderung der Qumran-Leute. Und die Qumran-Gemeinschaft war nämlich geleitet von zadokidischen Priestern. Ganz wichtig. Also in dieser Gemeinschaft gab es besonders viele zadokidische Priester, die aus der richtigen Linie waren. Wir gehen wieder einen Schritt weiter, um 143 vor Christus. Da ernannte die Volksversammlung Simon, also wieder ein Bruder von Judas Makkabäus, zum zivilen Oberhaupt und Hohenpriester. Und sie sagten, das soll so sein, bis ein glaubhafter Prophet aufstehen würde. 1. Makkabäer 14, Vers 41. Eben, man hat ja keine Schriftpropheten mehr. Steht in den Apokryphen selbst. Und sie sagten, das sollte also so sein, bis einmal ein Schriftprophet kommt und der uns sagen wird, wie es richtig sein soll. Und somit wurde Simon als Nicht-Zadokide zum Gründer einer neuen Hohenpriester-Dynastie. Und diese Linie unter den Nachkommen der Makkabäer ging 100 Jahre weiter. Und dann kamen wieder andere, aber es waren nie mehr Zadokiden, wie gesagt. In der weiteren Zeit entstand eine Expansionspolitik unter den Hasmonäern. Der Ausdruck Hasmonäer, so nennt man jetzt die Dynastie, seit die Makkabäer eben Herrscher geworden sind. Wichtig ist nun für uns Johannes Hyrcanus der Erste, 143 bis 134 vor Christus. Jetzt als Hilfe, wir haben auf dem zweitletzten Blatt ein Schema, die Dynastie der Hasmonäer. Und das ist ein ganz wichtiges Blatt. Wer will, kann es auswendig lernen. Ich habe es auch auswendig lernen müssen. Aber das hilft denn einem wirklich. Das geht nämlich bis ins Neue Testament, bis in die Apostelgeschichte hinein. Und plötzlich weiß man, wer wer ist und wie die miteinander verwandt waren. Also wir sehen ganz oben Mattathias. Das war der Mann, der den Widerstandskampf der Makkabäer ausgelöst hat. Um 166 vor Christus ist er gestorben. Dann kam Judas Makkabäus, 6 Jahre. Dann kam Jonathan an die Macht, 160 bis 143. Das HP davor bedeutet, er ist hoher Priester geworden. Hoher Priester Jonathan. Dann, wie wir jetzt das gerade gesehen haben, wurde Simon Herrscher, auch als hoher Priester, 143 bis 134. Und dann, sein Sohn war eben dieser hohe Priester Johannes Hyrcanus oder Hyrcanus. Der Erste. Von dem haben wir es jetzt. Und was hat der gemacht? Der eroberte Idumäa, also das Land der Edomiter, der Nachkommen von Esau, im Negev. Dann auch Samaria und ein Teil von Galiläa. Also interessant, nicht? Jetzt ist Israel, sind die Juden wieder frei. Zum ersten Mal. Und jetzt machen sie Expansion. Und vergrößern ihre Grenzen. Dann seine Söhne. Die hat man jetzt auch auf dem Dynastieblatt der Hasmonäer. Aristobul und Alexander Jannai. Die haben dann sogar den Königstitel angenommen. Darum habe ich kursiv bei ihnen hinzugefügt, König Aristobul der Erste, 104 bis 103, und dann König Alexander Jannai, 103 bis 76. Das war wieder etwas ganz Übles. Die Namen, die waren also Hohenpriester und wurden jetzt noch Könige. Damit haben sie das Königtum und das Priestertum in einer Person vereinigt. Und das ist absolut unbiblisch. Nach der Bibel sollte das erst einmal der Fall sein beim Messias, der nach Sacharja 6, Vers 12 bis 13 Priester und König sein sollte. Aber Gott hat in Israel immer die Gewaltentrennung gehabt. Nicht wahr? Die Könige, die sollten kommen aus dem Stamm Juda, als Nachkommen von David. Die hohen Priester aus dem Stamm Levi, die Nachkommen von Aaron. Man konnte also nach biblischen Grundsätzen nicht gleichzeitig Hoherpriester und König sein. Das war getrennt. Wir sehen also, dass die Gewaltentrennung, das ist nicht eine Erfindung der Aufklärung und der Französischen Revolution. Das ist ein biblisches Prinzip, dass nie Macht konzentriert wird, alle Macht konzentriert wird in einer Person. Denn das ist gefährlich. Wir Menschen sind immer gefährdet zum Missbrauch der Macht. Und sobald wir zu viel Macht bekommen, ist die Versuchung, die Macht zu missbrauchen, derart groß, dass selbst Gottesmänner in dieser oder Gottesfrauen in dieser Sache fallen können. Also das darf nicht sein. Und so nebenbei gesagt, darum im Neuen Testament gibt es nie der Älteste einer Gemeinde. Immer die Ältesten. Die Aufseher. Nie Konzentration der vollen Macht in einer Person. Das ist ganz, ganz gefährlich. Gut. Die haben das also so vereinigt. Und dann setzten sie die Eroberungszüge weiter fort, bis eine fast davidisch-salomonische Reichsausdehnung entstanden war. Man stelle sich vor. ein unabhängiger Staat Israel wieder. Nach all dieser langen Leidenszeit und Grenzen wie zur Glanzzeit unter David und Salomo. Man fragt sich, was wird dadurch? Wird daraus? Aber man muss wissen, beide Herrscher waren durch und durch verdorben. Das waren also wirklich überhaupt nicht göttliche Menschen. Jannai zwang um 128 vor Christus die Idumäer, das sind die Edomiter, die Nachkommen von Esau, sich zum Judentum zu bekehren. Stelle sich vor, Zwangsbekehrung. Es ist übrigens sehr wichtig, dass man das weiß, gerade im Gespräch mit Juden. Denn Juden, die werfen immer wieder vor, evangelistisch wirkenden Christen, ja, was haben die Christen gemacht? Die haben uns verfolgt, die haben uns gezwungen, zum Christentum zu übertreten und so weiter. Nun, dann kann man sich erstens mal davon distanzieren. Das, was in der Kirchengeschichte gelaufen ist, das heißen wir noch lange nicht gut. Da ist so viel Böses geschehen, da identifizieren wir uns nicht. Aber zweitens, aufgepasst, das gibt's im Judentum auch. Das Umgekehrte. Das war doch so da in der Zeit von Jannai. In einer ganz wichtigen Glanzzeit. Also, der Mensch ist der gleiche, von welcher Nation er kommt. Und im gleichen Jahr, 128 vor Christus, zerstörte er auch den samaritanischen Tempel auf dem Berg Garizim. Nicht wahr? Die Samariter, die haben die 5 Bücher Mose übernommen. 21 Mal steht im 5. Buch Mose von dem Ort der Opfer, den Gott auserwählen würde. Aber er wird nie Jerusalem genannt. Erst in den späteren geschichtlichen Büchern wird erklärt, dass das Jerusalem ist. Aber die haben sie nicht anerkannt. Und darum haben sie das 5. Buch Mose so interpretiert, das ist der Berg Garizim. Und bei den 10 Geboten haben sie sogar noch ein Gebot hineingeflickt, wo steht, du sollst den Herrn auf Garizim anbeten. Also das mit Bibelfälschung, das ist gar nichts Modernes. Ja, also da war immer ein Kampf zwischen den Samaritern und den Juden. Und jetzt verstehen wir auch Johannes 4, die Geschichte mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Johannes sagt, Samariter und Juden verkehren nicht miteinander. Da war eine tiefe Feindschaft da. Und die Frau war dann überrascht, erstens, dass der Herr Jesus als Mann alleine mit einer fremden Frau spricht. Denn das war ungehörig in der Zeit. Und zweitens, dass er als Jude mit einer Samariterin spricht und sogar sie um einen Dienst bittet, dass sie ihm zu trinken gibt. Das war absolut undenkbar. Das ist der Hintergrund. Und wenn wir schon da sind, in Johannes 4, Vers 20, diese Frau entdeckt plötzlich, der Herr Jesus, das muss ein Prophet sein. Jetzt kann ich ihm endlich mal die Frage stellen, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Ihr sagt, man müsse in Jerusalem. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Ja? Jetzt kann ich endlich mal die Frage stellen, jetzt gibt's Klärung. Jetzt ein Prophet ist da. Und dann ergibt der Herr Jesus hier eine ganz überraschende Antwort. Aber beachten wir, in Johannes 4, Vers 20 sagt die Samariterin, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Sie sagt nicht, unsere Väter beten an auf diesem Berg. Es gab gar keinen Tempel mehr auf dem Garizim. Denn der war von Jannai zerstört worden. Und erst im 2. Jahrhundert nach Christus wurde der Tempel der Samariter wieder aufgebaut. Also in der Zeit der Evangelien gab es keinen samaritanischen Tempel. Sehen, es lohnt sich also die Bibel genau zu lesen. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Nach dem Tod von Jannai wurde seine Frau, seine Witwe, Alexandra Herrscherin. Auch ganz ungewöhnlich. Denn die Herrschaft hat Gott dem Mann übergeben. Eine Frau wird Herrscherin. Also wir sehen das mit Golda Meir, das hat schon seine ganz alte Tradition. Aber diese paar Jahre, 76 bis 67, waren ein goldenes Zeitalter in Israel. Also die Frau war nicht herrschsüchtig. Es wird als goldenes Zeitalter überliefert. Und dann kamen ihre Söhne. Die Söhne Alexandras, das waren Hyrkanus II. und Aristobul. Die haben Streit gehabt miteinander. Sie stritten sich um die Macht und die Römer haben so zugeschaut. Und wenn eine Großmacht ein anderes Volk sieht, wie sie sich streiten, was haben sie für eine Aufgabe? Ja, dann müssen sie schlichten. Nicht wahr? Darum musste die Sowjetunion nach Afghanistan einziehen, nicht wahr? Darum musste die USA in den Golf ziehen. Das ist immer das gleiche Spielchen. Und das haben die Römer auch gesehen. Oh, da müssen wir für Ordnung schauen. Und so konnten die Römer einmarschieren. Also Streit. Und dann freut sich der Dritte. Und so hatten die Römer den Vorwand, unter dem Feldherrn Pompeius 67 vor Christus nach Israel einzumarschieren. Und so kommen wir in die Zeit des Römischen Reiches, dem Vierten Reich aus Daniel 2 und Daniel 7. Um 67 vor Christus wurde Judäa römisches Herrschaftsgebiet und Jerusalems Mauern wurden geschleift. Die Leute von Qumran erkannten darin das göttliche Gericht darüber, dass die Hasmonäer als Nicht-Zadokiden unrechtmäßig eben die Hohenpriesterwürde und das Königtum an sich gerissen hatten. Das ist ein falscher Satz darauf. Kann man sich das ergänzen, ja? Und interessant, in der Höhle 1 in Qumran hat man doch den Habakkuk-Kommentar gefunden. Der Text von Habakkuk und immer die Erklärung dazu. Kriegt man auch auf Deutsch. Der wurde geschrieben um 63 vor Christus. Also in der Zeit, als die Römer einmarschiert waren. Und Habakkuk behandelt doch das Thema, wie die Chaldäer Judäa erobern werden. In der Zeit von Daniel. Das wird dort prophetisch beschrieben. Und jetzt haben die Qumran-Leute das Habakkuk-Buch haben sie aktualisiert, auf ihre Situation übertragen. Und sie erklären dann, die Chaldäer, die in Habakkuk 1, Vers 5 einmarschieren sollen, das bedeutet, für sie nun, die Kittim. Die Kittim, die Römer. Und sie erklären also, es ist ein Gericht von Gott über Israel, dass die Kittim gekommen sind. Die Römer und so Israel bestraft haben für diese Dinge. Nach der Eroberung von Jerusalem wurde Hyrkanus II. Zum Hohenpriester. Den sieht man ja auf dem Blatt. Und er wurde von den Römern quasi als nomineller Herrscher eingesetzt. Aber der Mann war ein charakterschwacher Mann. Und so konnte ein schlauer Edomiter namens Antipater ihn missbrauchen als Strohmann. Stellt man sich vor, ein Sohn von Esau benutzt einen jüdischen Herrscher, um seinen Einfluss über das jüdische Volk breit zu machen. Ja? Wie ungöttlich, denn der Segen Isaaks ging ja an Jakob und an Jakob wurde gesagt, dass er über Esau herrschen soll. Nicht umgekehrt. Also ein Nachkomme von Esau nimmt die Gelegenheit wahr und nimmt Einfluss unter dem jüdischen Volk. Dieser Antipater war ein sehr schlauer Mann und konnte sich bei den Römern beliebt machen. Aus Dankbarkeit für Antipaters Verdienste machte Julius Caesar, der wurde ja ermordet 44 vor Christus, ihn zum Prokurator von Judäa. Und zwar im Jahr 47 vor Christus. Also, jetzt herrscht ein Edomiter, ein Nachkomme von Esau, über das jüdische Volk. Um 43 vor Christus wurde Antipater ermordet. Und seine Söhne Herodes und Phasael setzten seine Politik fort. Nach dem Sieg Octavians Das war der Adoptivsohn von Julius Caesar, der später dann der Kaiser Augustus wurde. Wir merken, jetzt kommen wir immer mehr ins Neue Testament hinein. Also Octavian, der spätere Kaiser Augustus, hatte gegen die Caesar-Gegner gesiegt im Jahr 42 vor Christus bei Philippi in Mazedonien. Und dann wurden Phasael und Herodes zu Tetrarchen von Judäa ernannt. Tetrarchen, das war so eine Art Unterkönig. Unterkönige von Judäa. Also, so nebenbei gesagt, habe ich gerade meinem ältesten Sohn, er ist 13, kürzlich erklärt, um zu zeigen, wie die Schweizer Geschichte, wie die eigentlich mit der biblischen Geschichte zusammenhängt. Eben, wir sehen, dass Julius Caesar im Blick auf das Neue Testament eine große Rolle spielt. Ja? Und auch durch die Adoption von Octavian, dem späteren Kaiser Augustus. Aber das war doch Julius Caesar, der die Helvetier, als sie da ausziehen wollten, die hatten ja ihre Häuser, alles verbrannt hier in der Schweiz, sie wollten nicht mehr in dem schönen Land Schweiz bleiben, sondern wollten nach Frankreich gehen. Und da sind sie doch ausgezogen und dann in Frankreich bei Bibracte sind die römischen Legionen ihnen entgegengetreten. Unter Julius Caesar haben sie vernichtend geschlagen und die Helvetier gezwungen, wieder in die Schweiz zurückzugehen. Das war eben unter Julius Caesar. Und der gleiche Caesar, der also wichtig ist für die Schweizer Geschichte, der ist auch ganz wichtig für die Heilsgeschichte des Neuen Testaments. Also so wird die Schweiz doch ein bisschen in der Heilsgeschichte auch noch so nebenher von Bedeutung. Aber ich habe dann meinen Sohn auch erklärt, aber siehst du, die Helvetier damals, die wussten von diesen Dingen gar nichts. Und das ging dann noch lange, bis das Evangelium dann kam zu den Helvetiern. Ja, die Schweiz wurde dann erst so im 3. Jahrhundert, kam das Evangelium hierher, durch römische Soldaten. Und wie merkt man in der Schweiz, dass plötzlich das Christentum da ist? In Avenches, Aventicum, plötzlich sieht man, die Leute werden bestattet und nicht mehr verbrannt, nicht mehr kremiert. Ah, das ist ein Zeichen. Jetzt ist fertig mit Heidentum. Gut, um 40 vor Christus wurde Judäa von den Parthern, von den Persern besetzt. Und sie machten Antigonus zum Priesterkönig in Jerusalem. Sieht man auf dem Blatt Antigonus. Und da kann man sich besonders anstreichen. Das ist der letzte aus der Linie der Hasmonäer, der Herrscher war. Jetzt wird ein Schlussstrich gesetzt unter die Makkabäer, Hasmonäer. Also der war da noch Priesterkönig. In Rom wird Herodes, also der Sohn von Antipater, wird durch den Senat zum König der Juden ernannt. Das ist nun unser bekannter König Herodes aus der Bibel, der spätere Kindermörder von Bethlehem. Der römische Senat hat ihn zum König der Juden ernannt. Jetzt merkt man den Unterton, wenn man das Matthäus-Evangelium liest, Matthäus 2. Das war in den Tagen von Herodes. Und da kommen diese Magier aus Anatolien, aus dem Morgenland. Und was fragen sie? Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Dachte Herodes, ich bin zum König der Juden ernannt worden vom römischen Senat und jetzt gibt es einen König der Juden, der geboren worden ist als König der Juden. Merkt man diese Finesse, die im biblischen Text drin ist, die aber erst deutlich wird, wenn man diese Hintergrundgeschichte kennt. Nun, wir gehen also zurück. Herodes wurde ernannt zum König der Juden, aber jetzt musste er sein Recht noch durchsetzen. Nach dreimonatiger Belagerung gelang es Herodes, Jerusalem im Oktober 37 mit römischen Truppen zu erobern. Antigonus, der Priesterkönig, wurde hingerichtet. Und von da an begann diese jahrelange blutige Herrschaft von Herodes über das jüdische Volk. Ein Edomiter. Edom. Esau herrscht über seinen Bruder Jakob. Und dieser Mann hatte dauernd Angst, man könnte ihm seine Herrschaft irgendwie streitig machen. Mal hat er dann das ganze Synedrium, den obersten Gerichtshof von Israel, hat er ermorden lassen. Und er hat auch viele in seiner Familie ermordet. Wir kommen noch darauf. Also die Kinder von Bethlehem, der Kindermord von Bethlehem, das war nur eine Etappe in diesem blutigen Krieg. Aber eben dieser Herrscher spielt eine ganz wichtige Rolle für das Volk Israel. Und man hat auch viel ausgegraben von dem, was er gewirkt hat in Israel. Übrigens, das Reich von Herodes erlangte mit der Zeit fast die gleiche Ausdehnung wie unter David und Salomo. Also äußerlich wieder so eine Glanzzeit, aber in Wirklichkeit war alles daneben. Ein Edomiter herrscht über die Juden, das hohe Priesteramt immer in den falschen Händen. Äußerlich sieht alles so ganz toll aus, aber in Wirklichkeit war alles daneben. Das kann es auch sein, dass unter dem Volk Gottes, dass äußerlich alles pompös und gewaltig und gut aussieht, in Wirklichkeit ist alles faul und morsch. 31 vor Christus, da haben wir die Schlacht bei Actium. Und Octavian besiegt dort Antonius und Kleopatra. Das ist eine Freundin, diese komische. Octavian wird von da an Alleinherrscher im Römischen Reich. Und der Senat gibt ihm ab seiner Friedensherrschaft, 27 vor Christus, den Namen Princeps oder Augustus. Augustus heißt der Erhabene, Princeps der Erste. Und so können wir also datieren, die Herrschaft von Kaiser Augustus, 31 vor Christus bis 14 nach Christus. Und so haben wir also schon die Zeit, wo dann der Herr Jesus, der Messias, geboren werden sollte. Es war im Römischen Reich eine ganz besondere Zeit des Friedens. Irgendwie äußerlich stimmt alles so. Frieden, Israel hat eine große Reichsausdehnung. Dabei ist alles ganz komisch. Die Situation ist gar nicht das Wirkliche. Die Engel, die dann sagen in Lukas 2 zu den Hirten, Friede auf Erden, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Ja, aber da war nicht der Friede gemeint von Augustus. Nun etwas zu den Bauleistungen des Königs Herodes. Er baute die Stadt Caesarea. Dann auch Sebaste, also die Stadt Samaria, wurde wieder neu aufgebaut. Er errichtete sich einen großartigen Winterpalast in Jericho, eine gewaltige Festung in Jordanien, die Festung Macheros. Die ist wichtig, weil er dort im Gefängnis war, wo er dann enthauptet worden ist. Er baute das Herodion. Das ist in der Nähe von Bethlehem in der Wüste Judäa, ein Hügel. Und da hat er durch Sklavenarbeit den ganz massiv weiter aufschütten lassen, dass er aussieht wie ein Vulkan. Schon mit einem kleinen Flugzeug da vorbeigeflogen. Ist ganz, ganz, ganz eigentümlich, das Herodion zu sehen von oben. Eben plötzlich so ein Vulkan. Und da geht's hinein in den Berg. Und da hat er einen gewaltigen Palast gebaut. Im Vulkan drin. Gewissermaßen. Das ist also das Herodion. Massa da, dieser gewaltige Felsen da am Toten Meer, ganz im Süden. Da hat er eine Festung errichten lassen, die praktisch uneinnehmbar war. Drei Paläste hat er drauf gebaut. Man sieht heute noch Überreste von diesen Fresken, Malereien. Die Farbe ist zum Teil noch erhalten, heute noch. Und auch sieht man dort seine Sauna, also sein Bad. Ich war schon im Bad von Herodes. Ich war noch nie im Privatbad von Clinton. Aber im Bad von Herodes war ich. Also irgendwie können die Dinge aus der alten Zeit können einem viel näher sein als die aktuelle politische Geschichte. Ja, Massa, da wurde ja dann später die letzte Bastion, wo die Juden sich noch gegen die Römer halten konnten. Das fiel dann im Jahr 73 nach Christus. Hat also auch dann weiter große Rolle gespielt. Er hat aber auch öffentliche Gebäude finanziert in Athen, in Sparta, in Rhodos und so weiter. Und natürlich in Jerusalem. Jerusalem stieg auf zur höchsten Pracht aller Zeiten. Sogar Salomos Zeiten wurden in den Schatten gestellt. Er baut ein großes Theater. Man war ja weltoffen. Das gehört zum guten Ton bei den Liberalen. Ein Hippodrom, also eine Pferderennbahn. Er baut um den Tempel von Jerusalem. Und zwar hat er, weil er den höchsten Gerichtshof, das Synedrium, ermordet hatte, hat er ein schlechtes Gewissen. Und das ist ja oft so bei dämonischen Menschen, die machen alles Mögliche, die schrecklichsten Untaten, dann haben sie wieder ein schlechtes Gewissen. Und dann fahren sie wieder weiter. Ganz eigenartig. Da ging dann zu, so wird überliefert, zu Baba Ben Buta, einem Weisen, hat gesagt, was soll ich tun? Ich habe das Synedrium ermordet. Und da hat er gesagt, dann investiere Geld für den Umbau des Tempels. Und so wurde der Tempel erweitert auf die doppelte Größe. Ein gewaltiges Unternehmen. Im Norden wurde das Bezetertal künstlich aufgeschüttet, um die Plattform zu erweitern auf die 144.000 Quadratmeter. Und so wurde der Tempel zum größten Heiligtum aller Zeiten. Der Karnak-Tempel ist der zweitgrößte Tempel in der Weltgeschichte und der hat nur 80.000 Quadratmeter. Also der heutige Tempelplatz, wo die Omar-Moschee und die El-Aqsa-Moschee draufstehen, das ist dieser gewaltige Platz, 144.000 Quadratmeter. Man könnte alle Kathedralen von England hier unterbringen und hätte noch Raum übrig. Und Herodes hat also gewaltig Geld investiert. Er hat nämlich gewaltige Kupferminen-Einträge, hat er tief in die Tasche gegriffen, das Geld gegeben und der Tempel stieg auf zur höchsten Herrlichkeit. Ab 19 vor Christus wurde damit begonnen. Und man hat dann aber immer ein bisschen weitergearbeitet bis ins Jahr 63 nach Christus. Aber genau in der Zeit, als der Herr Jesus geboren worden ist, hat der Tempel die höchste Pracht gewissermaßen erreicht. Und Malachi hat auch gesagt, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Bote des Bundes. Also es ist die Ironie Gottes, dass der Kindermörder von Bethlehem in die Tasche greifen musste, um den Tempel herrlich zu machen für das Kommen des Erlösers. Für den König der Juden, der geboren worden ist. Finde ich gewaltig. Im Talmud, im Traktat Sanhedrin, wird gesagt von diesem Tempel, wer den Tempel von Herodes nie gesehen hat, hat noch nie ein schönes Bauwerk gesehen. So, jetzt wissen wir, woran wir sind. Übrigens, ich habe gesagt, dass Herodes so eine blutige Herrschaft hatte. Er hat auch zum Beispiel seine am meisten geliebte Frau, Mariamne die Erste, hat er ermordet. Und viele weitere auch viele von seinen Söhnen. Und Kaiser Augustus hat dann gesagt, es sei besser, ein Schwein von Herodes zu sein, als ein Sohn von ihm. Das ist ein Wortspiel, weil Sohn heißt Hyos auf Griechisch und Schwein heißt Hyos. Ja? Also es ist besser, man ist ein Hyos als ein Hyos, weil im Land Judäa, da schlachtet man keine Schweine. Ja, aber die Söhne hat er abgeschlachtet. Lukas 2, Vers 1, jetzt kommen wir zur Weihnachtsgeschichte. Und damit zum Höhepunkt der Heilsgeschichte. Da haben wir den Einschreibungserlass des Kaisers Augustus. Christus, der Herr, wird in Bethlehem geboren. Geboren als König der Juden. Matthäus 2 beschreibt dann eben den Kindermord von Bethlehem, die Flucht nach Ägypten und bald darauf stirbt Herodes der Große. Und so können dann Maria und Josef mit dem Kind wieder zurückkommen, nachdem er gestorben war. Jetzt werden Nachkommen von ihm Herrscher. Da wird Archelaus, 4 vor Christus bis 6 nach Christus, wird König über Judäa, also über einen Teil des Reiches seines Vaters. Er wird König von Judäa, Samaria und Idumäa. Und sein Vollbruder, Herodes Antipas, 4 vor Christus bis 39 nach Christus, der wird Tetrarch, also so Unterkönig, über Galiläa und Perea. Und sein Halbbruder Philippus, 4 vor Christus bis 34 nach Christus, wird Tetrarch über Iturea, Trachonitis, Batanea, Gaulanitis und den Bezirk Umbanias. Das muss man auf der Karte mal nachschauen, wo das ist. Aber für das gibt es biblische Karten des Neuen Testaments, wo dann die Grenzen auch gleich eingezeichnet sind. Jetzt schauen wir das Blatt an mit dem Stammbaum der Familie der Herodianer. Und nun wird manches deutlicher. Ganz oben habe ich jetzt Herodes der Große. Der war schon auf dem Blatt mit der Dynastie der Hasmonäer, nicht wahr? Auf dem anderen Blatt habe ich eingezeichnet Antipater. Von ihm stammt Herodes der Große ab. Und er hat Mariamne die Erste geheiratet. Und sie war ein Nachkomme der Makkabäer. Eine Jüdin. Er hat extra seine vorige Frau Doris verstoßen, damit er diese Jüdin heiraten konnte. Ein Edomiter, eine Jüdin. Und im jüdischen Volk hat man dann große Hoffnungen gehabt auf die Söhne. Wenn Söhne von Mariamne Könige werden, dann haben wir ja Juden an der Herrschaft. Denn nach rabbinischem Recht ist der ein Volljude, dessen Mutter eine Jüdin ist. Wenn nur der Vater ein Jude ist, dann ist es nicht so ganz, wird man nicht so ganz schnell anerkannt. Aber wenn es die Mutter ist, sofort. Also hatte man große Hoffnungen. Vielleicht wird ein Sohn von Mariamne dann König, dann haben wir die Herrschaft wieder verschoben von Esau nach Jakob. Gut, aber ihr Sohn Aristobul wurde dann auch ermordet. Nicht nur sie um 29 vor Christus, sondern auch Aristobul wurde ermordet. Aber die Linie ging dann trotzdem noch weiter. Das wird uns noch beschäftigen. Gut, das Blatt, die Dynastie der Herodianer. Herodes der Große. Da sehen wir, seine erste Frau war Doris. Dann Mariamne die Erste. Die ist wichtig, weil sie eine Hasmonäerin war. Dann Mariamne die Zweite. Hat also zwei Frauen mit dem gleichen Namen. Das heißt, Mariamne, das ist übrigens das gleiche wie Miriam. So heißt meine Frau, aber ich bin froh, dass ich nur eine Miriam habe. Dann haben wir Maltake und weiter Kleopatra. Und dann hat er noch fünf andere, aber die interessieren uns nicht. Gut. Jetzt haben wir bei Doris haben wir einen Sohn Antipater. Das schien, dass der König werden würde, aber im letzten Moment wurde er auch noch ermordet. Kurz bevor Herodes selber starb. Mariamne, die Erste, hatte zwei Söhne, Alexander und Aristobul. Aristobul wird dann wichtig sein im Weiteren. Mariamne, die Zweite, hatte einen Sohn, Herodes Philippus. Der ist politisch nicht von Bedeutung, aber wie wir sehen werden, noch aus einem anderen Grund war der wichtig. Dann Maltake, die interessiert uns jetzt. Die hatte zwei Söhne, Archelaus, und der wurde König über Judäa, nachdem Herodes gestorben war. Matthäus 2, Vers 20. Josef und Maria kommen zurück aus Ägypten und sie wollen nach Judäa gehen, nach Bethlehem. Denn der Messias, der soll doch in der Stadt Davids aufwachsen. Und dann hört er, oh, nicht Antipater, sondern Archelaus, dieser gewalttätige Mann, ist Herrscher geworden. Da hat er sich gesagt, ja, dann gehe ich lieber weg von hier, nach Galiläa. Und darum ist er nach Nazareth gegangen, damit sich erfüllt, dass der Messias nicht Bethlehemiter, sondern Nazaräer genannt werden sollte. So ist das gekommen. Also in einem Wutanfall hat Herodes noch kurz vor seinem Tod das Testament geändert und da ist es so gekommen. Und das hat zur Erfüllung geführt, dass der Herr Jesus in Nazareth aufgewachsen ist, in Galiläa. Wie es in den Psalmen heißt, die Wut der Könige preiset dich. Ja? Gott kann sogar den Wutanfall von Herodes brauchen für seine Pläne. Dann haben wir Herodes Antipas. Das ist der Herodes aus Matthäus 14, 1 und Lukas 23, 7. Das macht es ja immer so schwierig beim Lesen. Da steht auch Herodes. Aber es ist nicht der gleiche wie der Kindermörder. Dieser Mann, der mit der Herodias verheiratet war, der wurde ja von Johannes dem Täufer dauernd angegriffen. Johannes der Täufer sagte ihm, es ist dir nicht erlaubt, Herodias zu haben als Frau. Und warum? Ich habe vergessen, etwas einzutragen. Also Seht ihr Herodias auf dem Blatt? Die war verheiratet mit Herodes Antipas. Da kann man also so eine kleine Acht hineinmachen. Aber vorher war Herodias mit Herodes Philippus, dem Sohn von Mariamne der Zweiten, verheiratet. Und das wird doch gesagt in Matthäus 14, dass er die Frau seines Bruders genommen hatte. Von diesem politisch unbedeuteten Herodes Philippus. Die hat er ihm einfach abgeknüpft, war bei ihm auf Besuch in Rom, hat seine Frau gesehen und die hat ihm so gut gefallen, dass er ihr dann eine Offerte gemacht hat. Aber Johannes, der Täufer, der hat nicht geschwiegen. Er hat gesagt, das ist seine Sache, wie der lebt. Ja, Politiker, ich meine, Außenpolitik und so, das ist etwas, das geht alle Leute an, aber wie sein Privatleben aussieht, das ist doch seine Sache, oder? So denkt man doch heute. Und damals auch. Aber Johannes war so unangenehm, der hat dauernd gesagt, wiederholt es gekommen, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Und das hat ihn so geärgert, da hat der Johannes ins Gefängnis gesteckt. Und dann kam doch die Sache mit dem Geburtstag. Da hat doch die Tochter von Herodias, das ist die Salome, Matthäus 14, Vers 6, die hat doch da so getanzt, das hat ihm gefallen. Was möchtest du für einen Wunsch, sagte Herodes. Herodes Antipas. Und die Mutter erklärte, Tochter, sag, ich möchte gern den Kopf von Johannes. Oh. Und er musste sein Wort halten, sonst verliert er als Politiker das Gesicht. Nicht wahr? Ein Politiker verspricht etwas, gut, Johannes wird geköpft. Und Herodes Antipas hat von da an immer ein schlechtes Gewissen. Das war übrigens der gleiche Herodes, der bei der Kreuzigung eine Rolle gespielt hat. Nicht wahr, als Pilatus gemerkt hat, aha, dieser Mann kommt ja aus Nazareth. Ja, dann kann ich mich aus der Affäre ziehen. Dafür ist Herodes Antipas zuständig. Und der war gerade in Jerusalem zu der Zeit. Und darum hat er ihn ja zu ihm geschickt. Und dann wollte Herodes Antipas endlich mal ein Wunder sehen. Ganz direkt eine Privatvorführung von einem Wunder. Und der Herr hat ihm kein einziges Wort gesagt. Überhaupt nicht mit ihm gesprochen. Dann hat er ihn ausgelacht und dann wieder zu Pilatus zurückgeschickt. Das war diese Zwischenszene im Prozess Jesu. Aber sieht man hier, es gab noch einen weiteren Herrscher, der Sohn von Kleopatra, der hieß auch Philippus. Also Herodes hatte sogar nicht nur Frauen, die gleich hießen, sondern auch Söhne. Und das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Also der Philippus in Lukas 3, Vers 1, wo Johannes beginnt zu predigen, das ist dieser Philippus. Der hat übrigens die Salome geheiratet. Also sieht man, das ist eine totale Inzucht, die Dynastie der Herodianer. Und es wird noch schlimmer. Wir werden das auch gleich sehen. Gut, also jetzt sehen wir diese ganze komplizierte Situation in den Evangelien. Die wird uns klar, wenn wir diese Zwischenzeit besser ins Auge fassen. Jetzt möchte ich aber noch etwas sagen über Mariamne die Erste. Sie hatte einen Sohn Aristobul. Auf ihn setzte man große Hoffnungen. Wie gesagt, aber der wurde 7 vor Christus ermordet. Aber der hatte auch Kinder. Und zwar Herodes Agrippa der Erste. Das ist dieser Herodes, der in Apostelgeschichte 12 erwähnt wird. Der hat geherrscht von 41 bis 44 über Judäa. Das war dieser Herrscher, der den Apostel Jakobus ermorden ließ. Da kommt auch die Geschichte mit, er wollte dann nachher auch noch Petrus ermorden, aber Petrus wird dann aus dem Gefängnis gerettet. Also es ist dieser Herodes und der galt als Volljude. Oder sagen wir, sehr stark, Volljude ist zu viel gesagt, weil schon wieder ein Zwischenglied war, aber als direkter Nachkomme doch von Mariamne galt er sehr stark als jüdisch. Aber Aristobul hatte nicht nur Herodes Agrippa den Ersten als Sohn, sondern auch Herodes den Zweiten von Chalkis. Der wird in der Bibel nicht erwähnt, aber indirekt wird noch von Bedeutung sein. Und dann gibt es noch ein Nachkomme, eine Nachkommin, ja, Herodias, von der haben wir es ja gerade gehabt. Also diese ehebrecherische Frau. Wir sehen also, die ganze Dynastie ist gekennzeichnet durch Eheprobleme, sexuelle Probleme und Gewalt. Das ist wirklich, das liegt auf der ganzen Dynastie, diese Sache. Aber jetzt sehen wir weiter. Herodes Agrippa der Erste hatte einen Sohn, der hieß Herodes Agrippa der Zweite. Und der kommt auch in der Bibel vor. Das ist der König Agrippa in der Apostelgeschichte. 25, Vers 13. Der ist ganz interessant. Er hat geherrscht von 50 bis ca. 94 nach Christus. Als Paulus auf seine Missionsreise nach Jerusalem gekommen war, da wurde er jedoch verhaftet, nachher weggeführt nach Caesarea ins Gefängnis. Und da wusste man nicht recht, was man mit ihm anfangen sollte. Da kam Herodes Agrippa II. Auf Besuch. Und da dachte der Landpfleger in Caesarea, oh, das ist eine gute Chance. Der Mann kommt nämlich in Judentum draus, ich als Römer habe keine Ahnung. Lass ich ihn mal ihm vorführen. Und dann hat doch Paulus diese gewaltige Rede vor Agrippa gehalten. Apostelgeschichte 27. Das ist dieser Agrippa. Und Paulus hat sehr freimütig seine Bekehrungsgeschichte erzählt. Und es war doch dieser Herodes, der dann gesagt hat, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Das war aber ganz ironisch gemeint. Aber in dieser Rede hat Paulus eines deutlich machen können. Christen sind nicht staatsgefährdend. Von denen braucht man sich nicht zu fürchten, dass sie eine Revolution anzetteln werden. Und das war so überzeugend vor Agrippa, dass später Folgendes geschehen ist. Im Jahr 70 wurde doch durch die Römer Jerusalem zerstört. Aber 2 Jahre davor, als die Römer begannen, Jerusalem zu umzingeln, sind alle Judenchristen aus Jerusalem geflohen und aus Judäa. Weil der Herr Jesus ja ihnen gesagt hat in Lukas 21, in der prophetischen Rede, wenn ihr Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann sollt ihr fliehen auf die Berge. Das haben sie gemacht, die sind dann geflohen im Jahr 68 auf die Berge und dann rüber über den Jordan nach Pella. Und es war Agrippa der Zweite, der hat sie als friedliebende Bürger aufgenommen. Und so ist in der Zerstörung Jerusalems, wo mehr als 1 Million umgekommen ist, nach der Überlieferung, ist kein einziger Judenchrist umgekommen. Weil dieser Herodes aufgrund der Rede von Paulus sie alle beschützt hatte. Ja, die Pizzas kommen, ich muss mal schnell Geld reinmachen. Dann machen wir noch schnell einen Schluss. Also, die werden immer besser und nicht immer schlechter. Die waren immer zu spät, jetzt sind sie zu früh. Also, aber wir wollen ganz kurz noch fertig machen. Bei diesem prunkvollen Auftritt da in Caesarea von Agrippa, da wird er doch begleitet von Berenice oder Berenike. Und die wird ja auch in der Apostelgeschichte dort erwähnt. Ich habe hier allerdings einen Schreibfehler drauf. Das sollte 26 Vers 13 sein wohl. Gut, aber die meisten Bibelleser denken, das war seine Frau. Aber das steht nirgends im Bibeltext. Es war nämlich gar nicht seine Frau, es war seine Schwester, wie man hier auf dem Stammbaum sieht. Und wie man auf der Dynastie der Herodianer sehen kann, die Berenike war mit Herodes II. Von Chalkis verheiratet. Aber da hat es auch wieder Probleme gegeben in der Ehe und da findet man sie dauernd mit Agrippa II. Zusammen. Und es war auch die Meinung war allgemein verbreitet, dass sie ein Verhältnis hatten. Also totale Perversion in der Familie. Das ist eine komische Geschichte. Da kann man auch wieder denken, ja, das ist doch seine Privatsache, wie das aussieht, oder? Hauptsache ist ein guter König. Jetzt sehen wir, aber Berenike hatte noch eine Schwester. Und die hieß Drusilla. Und die kennen wir aus Apostelgeschichte 24, Vers 24. Das war die Frau von dem Landpfleger Felix in Caesarea. Und da wird die Ausdrücke gesagt, sie war eine Jüdin. Dass der Römer da mit einer Jüdin verheiratet war. Das war also diese Drusilla, auch aus dieser herodianischen Dynastie. Gut, und jetzt schließe ich mit ein paar wenigen Angaben noch zu den Pharisäern und Sadduzäern. In der Zeit von Malachi gab es in Israel eine Frömmigkeitsbewegung. Die wird auch erwähnt in Malachi 3, Vers 16 bis 17. Die Treuen in Israel werden von Gott in ein spezielles Gedenkbuch eingeschrieben. Das sind die Verständigen, das Volk, welches seinen Gott kennt, aus Daniel 11, Vers 32 bis 33, dann in der Zeit der Makkabäer. Die haben sich immer voll gegen die heidnischen Einflüsse gewandt. Und sie wurden dann angeschaut als altmodische Spielverderber. Es ist gut, wenn man solche Dinge weiß, dann kann ich auch unseren Kindern kann ich dann erklären, dass die altmodischen Spielverderber, die sind nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern die gab es auch schon vor Jahrtausenden. Das ganze Spielchen zwischen den Generationen, das hat man immer gespielt. Also die altmodischen Spielverderber gab es schon damals. Die sind uralt oder ganz modern. Die haben sich dann eben verbunden mit den Makkabäern in diesem Aufstand. Aber wir haben gesehen, wie das auch wieder degeneriert ist. Und dann haben sich die Qumran-Leute abgespalten. Die sind weggegangen in die Wüste. Aber interessant ist für mich noch Folgendes. Der Herr Jesus wurde in diese Situation hineingeboren. Und er ging nicht nach Qumran. Aber er ging in den Tempel. Gut, er hat aber im Tempel aufgeräumt. Aber ist interessant, er hat sich nicht vom Tempel damals zurückgezogen. Er hätte sagen können, ja, die hohen Priester da, die sind gar nicht legal. Die sind ja gar keine Sadduzäer. Und er hatte seine Aufgabe dort. Er hat sie erfüllt. Und selbst als er vor Kaiaphas stand für den Prozess, da hat er nicht gesagt, Kaiaphas, bist du ein Sadduzäer? Der wäre rot angelaufen, oder? Er hat nicht gesagt, was hast du für ein Recht, was nimmst du dir für ein Recht aus, mich zu richten? Nichts. Hat ihn sogar einfach stehen lassen und anerkannt, gewissermaßen als Autorität. Man kann also sehr viel lernen vom Herrn, wie er sich so verhalten hat. Unter Johannes Hyrcanus, den haben wir behandelt, kam es zu einem totalen Bruch zwischen den Chassidim, das sind die Frommen, und den Hasmonäern, das haben wir gesehen. Und das erste Mal, wo man in der Geschichte die Pharisäer erkennen kann, das war unter Johannes Hyrcanus. Da gab es nämlich eine Revolte der Pharisäer. Das heißt, später dann unter Jannäus. Aber bei Johannes Hyrcanus sieht man sie zum ersten Mal. Und bei Jannäus, diesem gottlosen Mann, haben sie sich wirklich gegen ihn gewandt. Die Folge war, dass Jannäus 800 Pharisäer kreuzigen ließ. Muss man sich gut merken, weil oft wird gesagt, Kreuzigung, das ist keine jüdische Todesart. Die Evangelien sind falsch, dass da der Hohe Rat den Herrn Jesus kreuzigen lassen wollte. Das ist völlig undenkbar. Halt, falsch. Nicht gut aufgepasst in der Geschichte. Schon früher hat ein Judenkönig 800 Pharisäer kreuzigen lassen. Das kam im Judentum sehr wohl vor. Dann unter der Witwe Alexandra, da wurden die Pharisäer sehr begünstigt. Und die Folge war, von da an wurden die Pharisäer Mitglieder im Synedrium. Vorher gab es nur Sadduzäer, die liberale Priesterpartei. Schwerpunkte bei den Pharisäern in ihrer Theologie war rituelle Reinheit, sich waschen, alles Hände waschen und sich selber waschen, ganz genau nach den Vorschriften und nach den selbst erfundenen Vorschriften. Peinlich genaues Einhalten der Zehnten, des Zehnten. Ich habe die Bibelstellen dazu gegeben, wo man das so deutlich sieht in der Bibel. Dann glaubten sie an den souveränen Willen Gottes. Sie glaubten an Prädestination, an göttliche Vergeltung für das Tun der Menschen. Sie glaubten an Auferstehung, an die Engel, Aber es gab zwei Schulen unter ihnen, Hillel und die Schamai-Schule. Die eine war ganz streng und die andere war ein bisschen freiheitlicher. Und die Sadduzäer, das erste Mal, wo man sie in der Geschichte findet, das war unter Johannes Hyrcanus. Das war die liberale Partei, welche die Hasmonäer, wo sie degeneriert waren schon, unterstützt und beraten hat. Und sie kamen besonders aus führenden Priesterfamilien. Sie waren ganz elitär, steinreich. Und man hat in Jerusalem das Priesterquartier ausgegraben und gesehen, in welchem Luxus die geschwelgt haben. Unglaublich. Aber sie glaubten eben, ihre Theologie war, mit dem Tod ist alles aus. Und die Folge ist, da muss man das Leben hier genießen. Also, genieße das Leben im Luxus. Das ist die ganz logische Konsequenz. Daraus erklären wir auch das Denken und das Leben vieler Menschen heute. Sobald ihre Theologie, es ist auch keine Theologie, nur eine umgekehrte Theologie, mit dem Tod ist alles aus, das ist Theologie. Also fromm sind eigentlich alle Leute hier. Aber wenn mit dem Tod alles aus ist, das ist die Folge, dann kann man einfach drauf losleben, wie es einem passt. Und so finden wir dann in den Evangelien die Sadduzäer und die Pharisäer liberal und die anderen überzogen, gesetzlich, und beides waren Feinde und Gegner des Herrn Jesus. So, wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Einem ganz bestimmten Zeitpunkt, von Gott geplant. Du bist gekommen als Licht in diese dunkle Welt. Herr Jesus, wir staunen, in was für eine Zeit du hineingeboren worden bist. Und wie du in diesen schwierigen Umständen dich nicht einfach aus dem alltäglichen Leben zurückgezogen hast, sondern du hast dich den Problemen gestellt. Und du hast gesagt, dass wir von dir lernen sollen. Du bist demütig und sanftmütig. Und dein Joch ist sanft und deine Last ist leicht. Und so hilf uns auch wirklich, wenn wir die Evangelien wieder neu lesen, dass wir von dir lernen, wie du gelebt hast und wie du hier auf dieser Erde mit deinen beiden Füßen auf dem Boden gestanden bist. Und dass wir lernen, so zu leben, so zu reagieren, so zu handeln, zu denken und so in Gemeinschaft mit dem Vater zu leben, wie du das getan hast. Wir geben dir die Ehre. Amen.